Wir machen weiter mit unserer Predigtserie über das Leben des Propheten Elia. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum ersten Buch der Könige, 1. Könige, Kapitel 18. Schlagt gerne mit mir auf zu 1. Könige, Kapitel 18. Wir lesen gemeinsam die Verse 19 bis 40. Der Prophet Elia spricht zum König Ahab. Und nun sende hin, versammle ganz Israel zu mir an dem Berg Karmel und die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch Isabels essen. Da sandte Ahab unter allen Söhnen Israel umher und versammelte die Propheten an dem Berg Karmel. Und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Da sagte Elia zum Volk: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten des Baal sind 450 Mann. Man gebe uns zwei Stiere. Sie sollen sich den einen von den Stieren auswählen, ihnen Stücke zerschneiden und aufs Holz legen, aber sie sollen kein Feuer daran legen. Und ich werde den anderen Stier zurichten und aufs Holz legen, und auch ich werde kein Feuer daran legen. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an, und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sagte: Das Wort ist gut. Und Elia sagte zu den Propheten des Baal: Wählt euch den einen Stier aus und richtet ihn zuerst zu, denn ihr seid viele. Dann ruft den Namen eures Gottes an, aber Feuer legt nicht daran. So nahmen sie den Stier, den man ihnen überlassen hatte, und richteten ihn zu. Darauf riefen sie vom Morgen bis zum Mittag den Namen des Baal an: Baal, antworte uns! Aber da war kein Laut, keine Antwort. Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Und es geschah am Mittag, da verspottete Elia sie und sagte: Ruft mit lauter Stimme, denn er ist ja ein Gott. Er ist sicher in Gedanken, oder er ist austreten gegangen, oder er ist auf der Reise, vielleicht schläft er, dann wird er aufwachen. Da riefen sie mit lauter Stimme und ritzten sich, wie es bei ihnen Brauch war, mit Messern und mit Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Und es geschah, als der Mittag vorüber war, da weissagten sie bis zur Zeit, da man das Speisopfer opferte. Aber da war kein Laut, keine Antwort, kein Aufhorchen. Da sagte Elia zum ganzen Volk: Tretet her zu mir. Und das ganze Volk trat zu ihm hin. Dann stellte er den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der 12 Stämme der 12 Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn geschehen war, als er gesagt hat: Israel soll dein Name sein. Und er baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn. Und er zog rings um den Altar einen Graben so breit wie 2 Maß Saat. Dann schichtete er das Holz auf und zerschnitt den Stier in Stücke und legte ihn auf das Holz. Und er sagte: Füllt 4 Eimer mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sagte: Tut es zum zweiten Mal. Und die taten es zum zweiten Mal. Und er sagte: Tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Da lief das Wasser rings um den Altar, und auch den Graben füllte er mit Wasser. Und es geschah zur Zeit, da man das Speisopfer opferte, da trat der Prophet Elia herzu und sprach: Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israel, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht, dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Da fiel Feuer vom Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, und das im Graben war, leckte es auf. Und das ganze Volk, das das sah, fiel auf ihr Angesicht, und sie sagten: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und Elia sagte zu ihnen: Packt die Propheten des Baal, keiner von ihnen sollen kommen. Und sie packten sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie dort. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott Abrahams, Isaaks und Israel, lass uns auch heute neu erkennen, dass du in Wahrheit Gott bist. Herr, sprich zu uns durch dieses Wort und wende unsere Herzen zu dir. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Ihr Lieben, diese Geschichte ist einer der bekanntesten aus der Heiligen Schrift. Eben weil sie so dramatisch, so aufregend, so spannend ist. Aber du musst wissen, diese Geschichte wurde nicht aufgeschrieben, bloß um dich zu unterhalten. Die Bibel, die Heilige Schrift ist kein Roman oder kein Hollywood-Streifen, der dich einfach unterhalten soll. Es geht um mehr als Spannung und Action und Dramaturgie. Die Bibel hat ein ernstes Wort mit dir zu reden. Mit dir persönlich. Die Heilige Schrift konfrontiert dich. Sie spricht dich persönlich an, denn es geht um deine Seele. Es geht um dich und dein Leben. Und Gottes Wort stellt dir heute Abend konkret eine Frage und verlangt eine Antwort von dir. Welche Frage ist das? Schaut mit mir Vers 21. Und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Hier ist die Frage, die der Prophet Gottes stellt. Er stellt sie an das Volk, einer vor Tausenden. Er schaut sie an, er schaut ihnen tief in die Augen und er stellt ihnen diese Frage: Wie lange hinkt ihr noch? Auf zwei Seiten. Also wenn der Herr Gott ist, dann folgt ihm nach, wenn aber der Baal, so folgt ihm. Für die, die an den letzten Sonntagen nicht da waren, lasst mich kurz den Hintergrund dieser Frage erläutern. Das Nordreich Israel war abgefallen von dem Glauben an Jahwe, den Gott Israels. Landesweit wurden die Jahwe-Gläubigen verfolgt. Es gab keine Anbetung mehr für diesen Gott. Seine Altäre wurden niedergerissen. Alle Propheten des Herrn wurden getötet und einige versteckten sich noch in Höhlen. Die Regierung förderte stattdessen die Verehrung eines anderen Gottes, Baal, der als Wettergott angebetet wurde. Und alle, die sich nicht vor ihm beugen, werden getötet. Und all dies geht von diesem gottlosen König Ahab und seiner Frau Isabel aus. Und die Propheten des Baal und noch andere Propheten einer anderen Göttin, Aschera, das waren die Lieblinge der Königin. Wir lesen das in Vers 19, da sagt Elia: Und nun sende hin, versammle ganz Israel zu mir an den Berg Karmel und die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch Isabels essen. Das heißt, die Propheten waren privilegiert, bevorzugt, finanziell unterstützt. Der Baalsglaube wurde landesweit gefördert. Die große Mehrheit der Bevölkerung beugte sich. Viele hatten im Herzen vielleicht noch was übrig für Jahwe. Sie wollten Jahwe nicht gesamt ablehnen. Sie waren ja schließlich Juden. Sie kannten die Geschichten von ihrem Gott. Aber Baal war auch in Ordnung für sie. Und vielleicht kann man ja beiden dienen. Im Privaten, im Herzen, im Geheimen. Vielleicht Jahwe, weil das nun mal unsere Tradition als Juden ist. Aber Baal offiziell vom Staat gefördert. Was tut das Volk also? Es hinkt auf zwei Seiten. Auf keiner Seite geht es richtig. Stattdessen hinkt es auf beiden Seiten. Sprichwörtlich würden wir im Deutschen sagen, sie versuchen auf zwei Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Sie sitzen zwischen zwei Stühlen und können sich nicht entscheiden. Oder, um Jesus Christus zu zitieren, Matthäus Kapitel 6, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Baal, dieser Name bedeutet übersetzt Herr. Wer ist nun Herr, Baal oder Jahwe? Und so fragt der Prophet Elia die Menschen: Wie lange noch wollt ihr auf zwei Seiten hinken? Wie lange noch könnt ihr euch nicht entscheiden und versucht beiden zu folgen? Dabei gehen beide in ganz andere Richtungen. Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm. Wenn aber Baal, so folgt ihm nach. Elia konfrontiert sie mit dieser Frage, aber in Vers 21 heißt es, das Volk antwortete ihm kein Wort. Wie ist das mit dir? Hast du eine Antwort auf diese Frage? Gottes Wort stellt dir diese Frage, dir persönlich. Es geht um dich. Das ist mein einziger Punkt in meiner Predigt. Ihr wisst, ich habe manchmal mehrere. Heute ist das der einzige. Diese Frage muss geklärt werden. Du musst darauf antworten. Also wie lange hängt ihr auf beiden Seiten? Wenn doch der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm. Wenn Baal es ist, dann folgt ihm. Diese Frage muss gestellt werden und diese Frage ist aktuell. Ich habe über die Jahre verschiedene Menschen kennengelernt. Es gibt die einen, die wurden als Kind getauft, sind Teil der Kirche und bezeichnen sich als Christen. Sie sind so erzogen worden, dass sie nun mal an den Feiertagen in die Kirche gehen und so weiter. Sie würden sagen, wenn du sie fragst, ich glaube an Gott, an die Bibel und an Jesus Christus. Natürlich, das ist schließlich ihre Tradition. Aber eigentlich, ihr Lieben, Hand aufs Herz, wenn sie ehrlich sind, dann sind sie gleichzeitig auch aufgeklärte Menschen, die die Bibel nicht so ernst nehmen, sondern das alles eher als nette Geschichten sehen. Sie selbst sind modern und wissen, das ist nicht wirklich von Bedeutung, was hier in der Bibel steht. Eher für, ja, als Trost mal für schwierige Tage. Man ist zwar getauft und auch konfirmiert oder man empfing die Kommunion und wurde kirchlich vielleicht verheiratet, ließ sein eigenes Kind taufen und lässt sich dann am Ende auch von der Kirche beerdigen. Aber im Grunde, wenn man ehrlich ist, lebt man nicht mit Gott. Man hat nichts zu tun mit diesem Gott der Bibel. Also wenn man vielleicht alt ist, dann kommt man auf die Idee, sich mit dieser Religion mal näher auseinanderzusetzen. Aber im Grunde ist man sein eigener Herr und man tut, was man selber möchte. Und Gott hat da kein Wort mitzusprechen. Jesus sagt zwar, er ist der Herr und er fordert, dass man ihm folgt und dass man ihm gehorcht. Aber diese Leute sagen, Jesus ist Herr, ohne ihm zu gehorchen. Diese Leute möchte ich fragen, wer genau ist denn jetzt der Herr? Du oder Gott im Himmel? Wenn du der Herr bist in deinem Leben und Gott nichts zu melden hat, was willst du dann noch mit deiner religiösen Tradition? Wozu denn das alles überhaupt? Warum nimmst du noch den Namen Gottes in den Mund und nennst dich Christ? Lass all das fahren, denn es hat überhaupt nichts zu bedeuten in deinem Leben. Wenn aber Gott der Herr ist, warum dienst du ihm dann nicht? Warum bist du ein U-Boot-Christ, der paar Mal im Jahr auftaucht, aber sonst verschwindet und verstehst du, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn? Wozu das alles? Wenn doch der Herr der Gott ist, dann diene ihm. Wie lange willst du auf zwei Seiten hinken? Dann gibt es aber auch noch andere. Ich habe Menschen getroffen, die keine christliche Erziehung genossen haben. Die sind sozusagen Heiden durch und durch. Sie haben nichts mit Gott am Hut und haben keine christlichen Vorstellungen, die sie pflegen müssen. Sie gehen nicht in die Kirche oder die Gemeinde und aber irgendwas ist passiert in dem Leben dieser Menschen, dass sie unzufrieden wurden mit ihrer Gottlosigkeit. Sie haben vielleicht angefangen, in der Bibel zu lesen oder eine Predigt zu hören. Irgendwie sind sie darauf gekommen, dass es einen Gott geben könnte. Und sie beschäftigen sich damit. Sie sind zwar nicht offiziell religiös, gläubig, aber im Privaten beschäftigen sie sich mit diesem Glauben. Und irgendwie wissen sie, da ist etwas dran, aber sie tun nie diesen Schritt, dass sie wirklich rauskommen aus der Welt. Wirklich rauskommen aus der Gottlosigkeit. Wirklich ein Leben zu führen als Christ. herauszukommen aus der Anonymität und sich taufen zu lassen auf den Namen des Herrn, sich der Gemeinde anzuschließen, ein öffentliches Bekenntnis abzulegen, dem Herrn zu dienen, ihr Leben wirklich zu verändern, wie der Herr es geboten hat. Sie machen einfach nicht ganze Sache mit Gott. Sie beschäftigen sich mit diesem Gott. Sie sagen vielleicht, sie sind irgendwie zum Glauben gekommen an irgendeine höhere Macht. Aber sie bleiben einfach in diesem unentschiedenen Zustand. Ich habe mit manchen Menschen getroffen, die gesagt haben, irgendwie glaube ich an Gott. Aber das hieße ja, ich müsste mein Leben verändern und zwar grundlegend. Einer sagte mir, er kommt nicht länger zu uns als Gemeinde, weil er weiß, er muss seine Spielsucht aufgeben. Ein anderer sagt, ich weiß, ich müsste aufhören mit diesem Ehebruch, in dem ich mich gerade befinde. Sagt nicht Jakobus in seinem Wort, Jakobus 4, Vers 4, ihr Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Entscheide dich, ob du nun Freund dieser Welt sein willst oder ein Freund Gottes. Aber beides funktioniert nicht. Wenn der Herr dein Gott ist, warum gehorchst du ihm nicht ganz und gar? Entscheide dich. Bleibe nicht in diesem Zustand der Ungewissheit, der Unentschiedenheit. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Hink nicht länger auf zwei Seiten, sondern stell dich auf die Seite des Herrn oder geh ganz und gar zurück in die Welt. Aber entscheide dich. Dann gibt es noch eine weitere Gruppe und das sind wohl die elendsten von allen. Es gibt leider Leute, die sind Teil der Gemeinde oder vielleicht treue Besucher der Gemeinde, die sich selbst als Christen bezeichnen und äußerlich machen sie alles mit. Sie sagen, sie folgen dem Herrn, aber im Privatleben leben sie wie Gottlose. Als gäbe es gar keinen Gott, als hätte er nie gesagt, wie man leben soll. Sie genießen schändliche Dinge, die Gott verabscheut. Sie hegen und pflegen so manche heimliche Sünde, als gäbe es keinen Herrn, als gäbe es keinen Richter. Sie haben im Privaten keine Gemeinschaft mit ihm. Sie suchen sein Angesicht nicht. Sie nehmen nicht sein Wort zu Herzen. Sie dienen ihm nicht. Sie führen ein Doppelleben. Wie lange willst du versuchen, auf zwei Seiten zu hinken? Wie lange willst du versuchen, so zu tun, als ob du Gott dienst und gleichzeitig das Leben eines Gottlosen führst? Wie lange willst du auf zwei Seiten hinken? Ist der Herr doch Gott? Dann lebe ganz für ihn oder gar nicht. Und uns allen sei gesagt, auch jeden wahren Christen von euch, der Herr fordert von dir ganz Hingabe. Gib dich niemals zufrieden mit Halbherzigkeit in deinem Leben. An mehreren Stellen in der Heiligen Schrift heißt es, das ist das größte Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Verstehst du? Ganz oder gar nicht? Gott verlangt ganz Hingabe von dir. Haben wir nicht dieses Wort in der Offenbarung studiert, wo Jesus sagt, ich kenne deine Werke, dass du weder heiß noch kalt bist? Auch dass du kalt oder heiß wärest, weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Entscheide dich, auf welcher Seite du stehst. Entweder oder, ganz oder gar nicht. Elia, ihr seht es hier in diesem Text, er setzt sich dafür ein, dass das Volk tatsächlich sich für Jahwe entscheidet und ihm nachfolgt von ganzem Herzen. Und so tritt er nun auf den Berg Karmel, er sucht die Konfrontation mit den Baalspriestern und er fordert sie zum Duell heraus, um die Unentschiedenen zu überzeugen. Er will den Beweis liefern, dass Baal ein toter Götze ist und Jahwe der einzig lebendige Gott. Und das Duell, das Elia hier durchführen will, ist recht simpel. Lest mit mir ab Vers 22. Da sagte Elia zum Volk, ich allein bin übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten des Baal sind 450 Mann. Hier nun das Duell. Man gebe uns nun zwei Stiere. Sie sollen sich den einen von den Stieren auswählen, ihn in Stücke zerschneiden und aufs Holz legen, aber sie sollen kein Feuer daran legen. Und ich werde den anderen Stier zurichten und aufs Holz legen, und auch ich werde kein Feuer daran legen. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an, und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sagte, das Wort ist gut. Dem Volk gefällt dieses Duell. Sie sind einverstanden. Für sie ist das wie ein Kampf der Götter. Der Gott, der nun antwortet mit Feuer, der erweist sich als der wahre Gott. Elia lässt hier den Baalspriestern den Vortritt. Lesen wir mal, was passiert ab Vers 25. Und Elia sagte zu den Propheten des Baal, wählt euch den einen Stier aus und richtet ihn zuerst zu, denn ihr seid viele. Dann ruft den Namen eures Gottes an, aber Feuer legt nicht daran. So nahmen sie den Stier, den man ihnen überlassen hatte, und richteten ihn zu. Darauf riefen sie von morgen bis zum Mittag den Namen des Baal an. Baal, antworte uns. Aber da war kein Laut und keine Antwort, und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Und dann schaut mal ab Vers 28. Da riefen sie mit lauter Stimme und ritzten sich, wie es bei ihnen Brauch war, mit Messern und Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Und es geschah, als der Mittag vorüber war, da weissagten sie bis zur Zeit, da man das Speisopfer opferte, aber da war kein Laut, keine Antwort, kein Aufhorchen. Ihr Lieben, wir lernen hier einige wichtige Lektion durch das Verhalten dieser Baalspriester. Du siehst hier, dass die Wahrheit über Gott sich nicht entscheidet an der Mehrheit oder an der Macht von Menschen und auch nicht an der Manie der Menschen. Was meine ich damit? Nun, die Baalspriester, die waren in einer überwältigenden Mehrheit. Elia war hier alleine, die Baalspriester waren 450. Aber weißt du was? Die Mehrheit entscheidet nicht, ob etwas wahr ist. Es geht nicht darum, was beliebt ist, was den Massen gefällt. Nur weil so viele Menschen eine Sache mögen und an diese Sache glauben, heißt das noch lange nicht, dass diese Sache auch wahr ist. Beliebtheit ist nicht gleich Wahrheit. Wahrheit ist nicht gleich Mehrheit. Und auch menschliche Macht entscheidet nicht darüber, was wahr ist. Der Baalskult ist eindeutig hier staatlich gefördert, legitimiert, privilegiert, unterstützt vom Staat, vom König und der Königin. Die Götzendiener aßen am Tisch der Königin. Das war es, was der Staat, die Regierung für richtig hieß, und alle Gegner wurden verfolgt und umgebracht. Aber nur, weil eine Religion oder eine Ideologie politisch akzeptiert ist und darum auch die politische Macht und Gewalt dahinter steht, heißt das noch lange nicht, dass das wahr ist. Elia hat überhaupt gar keine Macht menschlich gesehen. Die Propheten des Herrn saßen nicht am Tisch der Königin, sie hausten in Höhlen. Gewalt ist nicht gleich Wahrheit. Und auch die Manie der Menschen ist nicht entscheidend, ob etwas wahr ist. Das Wort Manie kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Raserei oder Wahnsinn. Also wenn jemand quasi besessen von etwas ist, oder positiv ausgedrückt, könnten wir von Passion oder Leidenschaft sprechen. Schaut euch diese Baalspriester an, was sie tun. Sie rufen, sie schreien von Morgen bis Mittag, stundenlang mit großer Ausdauer und Hingabe. Sie hüpfen um den Altar herum und dann werden sie noch lauter. Sie schreien noch lauter, sie ritzen sich, wie es bei ihnen Brauch war, mit Messern und Spießen, und Blut floss herab. Und dann weissagten sie, das heißt, sie sprachen Dinge unter Ekstase, in Trance. Diese Leute sind voller Hingabe, leidenschaftlich und inbrünstig, völlig überzeugt von ihrer Sache, aber nur, weil ein religiöser Mensch leidenschaftlich ist, hingebungsvoll, völlig überzeugt von dem, was er glaubt, heißt das noch lange nicht, dass sein Glaube wahr ist. Großer Eifer, Passion, Hingabe, sich hineinsteigen in Trance und Ekstase, sogar Anwendung von Selbstkasteiung, das mag alles höchst beeindruckend sein, wenn Menschen so manisch auftreten, aber das macht eine Sache noch nicht wahr. Sie können so wild rumspringen, wie sie wollen, so laut schreien, wie sie wollen. Das macht diese Sache nicht wahr. Vergleicht das mal mit dem Verhalten des Propheten Elia. Lest mal mit mir Vers 36, was er tut. Und es geschah zur Zeit, da man das Speisopfer opferte, da trat der Prophet Elia herzu und sprach: Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Ihr Lieben, wir sehen hier kein Hüpfen, kein Schreien, kein Aufritzen von Körperteilen, keine Ekstase, kein Trancezustand, lediglich ein kurzes, schlichtes, simples Gebet. Keine Show, kein Theater, kein Getue, kein Tamtam. Elia betet schlicht, er macht nur wenige Worte, sicher betet er auch leidenschaftlich, das heißt überzeugt, mit Ernst und Ehrfurcht. Aber er gerät hier in keine Raserei. Er ist gefasst, er ist selbst beherrscht. Wenn man das vergleicht jetzt als Außenstehender, würde man sagen, diese Baalspriester, die sind viel mehr dabei. Sie haben eine viel größere Hingabe. Sie meinen es ernster. Aber weißt du, ein Mensch kann noch so leidenschaftlich wirken, wie er will. Sein Eifer macht eine Sache nicht wahr. Es gibt Menschen, und ihr wisst es, die sprengen sich für ihren Glauben in die Luft. Aber das macht ihren Glauben nicht wahr. Nein, weder die Mehrheit noch Macht der Menschen, noch die Manie der Menschen entscheiden darüber, was wahr ist. Elia weiß, dass all das Getue der Baalspriester rein gar nichts bewirkt, denn er weiß, Baal ist kein Gott, sondern ein menschenerdachter Götze. Und darum kann er auch gar nicht hören. Nachdem nur die Baalspropheten Stunden über Stunden zu Baal rufen, tut Elia was? Er spottet über sie. Vers 27. Und es geschah am Mittag, da verspottete Elia sie und sagte: Ruft mit lauter Stimme, denn er ist ja ein Gott. Er ist sicher in Gedanken oder er ist austreten gegangen oder er ist auf Reisen. Vielleicht schläft er, dann wird er aufwachen. Mit anderen Worten, euer Gott kann euch nicht hören. Ihr müsst ja lauter rufen. Also er ist in Gedanken versunken. Er ist vielleicht kurz auf Toilette gegangen. Das ist, was Elia hier sagt. Oder er ist auf Reisen. Oder hat er vielleicht ein Nickerchen gemacht und kann euch gerade nicht hören. Ruft lauter, damit er aufwacht. Nun, zunächst einmal musst du verstehen, dass dieser Spott von Elia hier nicht aus der Luft gegriffen ist. Wenn du die alten Schriften des Baalskultes liest, dann kommt da tatsächlich sowas vor, dass die Schwester von Baal plötzlich in seinem Haus steht und möchte, dass Baal rauskommt, aber der ist gerade auf Jagd. Ist gerade nicht da. Sie sucht ihn vergeblich. Oder dass Baal mal schläft und so weiter. Für Elia ist klar, was für ein mickriges Gottesbild. Der wahre, der allgegenwärtige, allmächtige Gott, er schläft und schlummert nicht. Er ist der Ewige, der Allgegenwärtige. Elia verspottet hier diese seltsame Vorstellung eines Gottes. Aber warum spottet Elia eigentlich? Nur, um sich lustig zu machen? Ihr Lieben, er tut es für das Volk. Er tut es für das Volk, denn wenn Elia spottet über Baal und sie so provoziert, dann muss Baal doch antworten. Er zwingt ihn zu einer Antwort. Das darf er sich doch jetzt nicht bieten lassen. Ähnlich wie grob 700 Jahre nach Christus, als der Missionar Bonifatius nach Hessen kam. Und hier in Hessen wurde ein heiliger Baum verehrt als Heiligtum, die Donaueiche, die dem germanischen Gott Dona, Thor, geweiht war. Bonifatius wollte demonstrieren, dass niemand Tor zu fürchten hat, also nimmt er kurzerhand eine Axt und fällt diesen Baum und lässt aus diesem Baum ein Gebetshaus bauen. Die Menschen warteten nun darauf, dass Tor herabkommt in seinen Zorn und sich rächt an diesen Mann, aber nichts passierte. Und so provoziert hier Elia bewusst den Baal und seine Propheten, damit das Volk erkennt, sie haben sich nicht zu fürchten vor diesem Gott. Denn es gibt ihn nicht einmal. Ab Vers 29. Und es geschah, als der Mittag vorüber war, da weissagten sie bis zur Zeit, da man das Speisopfer opferte, aber da war kein Laut, keine Antwort, kein Aufhorchen. Es ist wahr, was in Psalm 135 steht. Die Götzen der Nationen sind aus Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie, aber reden nicht. Augen haben sie, aber sehen nicht. Ohren haben sie, aber hören nicht. Auch kein Atem ist in ihrem Mund. Und ihnen gleich sind die, die sie machen, ein jeder, der auf sie vertraut. Baal antwortet nicht. Und nun ist Elia an der Reihe, Vers 30. Da sagte Elia zum ganzen Volk, tretet her zu mir. Und das ganze Volk trat zu ihm. Und dann stellte er den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her. Das Volk soll nahe herbeikommen. Sie sollen sehen, dass er nicht trickst, nicht schummelt. Und das Erste, was er tut, ist, er baut den Altar des Herrn wieder auf. Das heißt, es gab einst einen Altar des Herrn auf diesem Berg. Aber er wurde niedergerissen. Er ist in Vergessenheit geraten. Und Elia hat dieses eine Anliegen. Er will die Anbetung des Herrn wieder aufrichten. Ist das auch dein Anliegen? Wünschst du dir, dass der Herr angebetet wird? Wünschst du dir in deinem Leben, wenn so manches vielleicht niedergerissen wurde in der Anbetung des Herrn, Dinge, die vielleicht in Vergessenheit geraten sind, Dinge, wo du erkennst, du ehrst den Herrn nicht von ganzem Herzen. Du hast ihn entehrt. Wünschst du dir nicht, den Altar aufzubauen, dem Herrn wieder die Ehre zu geben? Elia hat diesen Wunsch für das ganze Volk. Er richtet diesen alten Altar, der seit Jahrzehnten da schon brach liegt, wieder auf. Und Elia, Vers 31, nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn geschehen war, als er gesagt hatte, Israel soll dein Name sein. Gott, Jahwe, war es, der einst Jakob zu Israel machte. Und Israel ist eine Einheit von 12 Stämmen. Denkt daran, dass das Nordreich mit den 10 Stämmen sich abgetrennt hat von den 2 Stämmen im Südreich. Das ist ein Tadel dafür. Der Gott ist der Gott Israels aller Stämme. Und nun schaut, was passiert. Vers 32. Und er baut von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn. Und er zog rings um den Altar einen Graben, so breit wie für 2 Maß Saat. Dann schichtete er das Holz auf und zerschnitt den Stier in Stücke und legte ihn auf das Holz. Und er sagte, füllt 4 Eimer mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sagte, tut es zum zweiten Mal. Und sie taten es zum zweiten Mal. Und er sagte, tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Da lief das Wasser rings um den Altar und auch den Graben füllte er mit Wasser. Elia beweist hier, er demonstriert es für alle. Er trickst nicht. Es ist kein Menschenwerk. Er macht es im Grunde unmöglich, dass das hier noch anfangen kann zu brennen. Alles ist vom Wasser durchtränkt, völlig durchnässt. Er lässt 3x4 Eimer bringen, das heißt 12, wie die 12 Stämme Israels. Und jedem ist klar, das kann hier nicht brennen. Elia will unwiderlegbar demonstrieren, dass dies unmöglich ein Menschenwerk ist, sondern das Werk des lebendigen Gottes. Und nun das schlichte, simple Gebet von Elia, Vers 36. Und es geschah zur Zeit, da man das Speisopfer opferte. Da trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgekehrt hast. Da fiel Feuer vom Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Feuer kam herab von oben, vom Herrn. Und sogar das Wasser im Graben, sogar die Steine werden verzehrt von diesem Feuer. Keiner kann das mehr in Zweifel ziehen, was hier steht. Es ist ein unbestreitbarer Beweis gewesen für die Leute. Feuer kommt vor ihren Augen vom Himmel, von oben herab. Ihnen ist klar, das ist Gott. Es ist der Allmächtige. Während sie am Anfang noch keine Antwort geben konnten auf die Frage, ob sie nun Gott dienen wollen, heißt es nun in Vers 39, als das ganze Volk das sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sagten, der Herr, er ist Gott. Der Herr, er ist Gott. Ihnen ist klar, Jahwe ist der wahre Gott und Baal ist es nicht. Das Volk bekehrt sich hier. Es wendet sich Jahwe zu. Sie haben sich nun entschieden für eine Seite. Und nun möchte ich dich fragen, woran erkennt man, dass sie es jetzt ernst meinen, dass sie sich entschieden haben? Man sieht es an ihren Taten, die nun folgen. Denn woran erkennt man, dass sich jemand entschieden hat? Dass er entschieden handelt. Sie handeln hier entschieden. Rigoros. Ohne Kompromiss. Sie hinken nicht länger auf zwei Seiten. Vers 40. Und Elia sagte zu ihnen, packt die Propheten des Baal, keiner von ihnen sollen kommen. Und sie packten sie, das Volk. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie dort. Ihr seht hier, das Volk wendet sich ganz und gar ab von Baal. Es wendet sich nicht nur ab von Baal, es wendet sich gegen Baal, indem sie die Priester des Baal töten. Sie trennen sich entschieden, endgültig, radikal. Und mancher mag nun fragen, wie kann das sein? Denn uns Christen ist doch verboten, uns an Menschen zu rächen, geschweige denn, ja, jemanden zu töten, weil er anderen Glaubens ist. Klar. Aber ihr Lieben, das ist Zeit Israel in der Zeit einer Theokratie. Das Gesetz Mose war geltendes Recht zu dieser Zeit, das Grundgesetz des Staates. Und im Gesetz Mose steht, wenn einer das Volk Israel verführen will, weg von Gott zum Götzendienst, dann muss er hingerichtet werden. Auf Verführung zum Götzendienst stand offiziell vom Staat die Todesstrafe. Und denkt daran, dass die Baalspriester selbst Teil einer Bewegung waren, die Propheten Gottes ausrotten wollten. Sie selbst waren ja diejenigen, die sich darüber freuten, dass endlich der Glaube von Baal der Glaube des Staates Israels ist. Sie feierten doch gemeinsam mit Isabel, dass Andersgläubige, die Jahwe-Gläubigen, ausgerottet werden. Aber nun wird der Spieß umgedreht. Erst freuten sie sich, dass die Macht auf ihrer Seite ist, aber nun wendet sich das Volk gegen sie. Das Volk bekehrt sich von ganzem Herzen und lässt diese Verführer nicht entkommen. Sie handeln entschieden. Sie stellen sich ganz und gar auf die Seite des Herrn, ohne Wenn und Aber, ohne Konsequenzen zu fürchten, denn der König und die Königin waren immer noch auf der Seite des Baal. Doch kommen wir, nachdem wir all das gehört haben, zurück zu dir. Wie ist das jetzt bei dir? Auf welcher Seite stehst du? Du musst wissen, dass es keine Neutralität gibt. Du musst dich entscheiden. Wenn du sagst, du stehst auf der Seite des Herrn, wie dieses Volk auf sein Angesicht fiel und sagte, der Herr ist Gott, dann will ich dich fragen, ziehst du aus dieser Entscheidung tatsächlich Konsequenzen? Nein, ich will dir nicht sagen, geh hin und bringe Götzendiener um. Aber gleichzeitig will ich doch sagen, geh hin und töte jede Verführung und Unglauben und Götzendienst in deinem Leben. Duldest du Sünde in deinem Leben? Oder beseitigst du sie rigoros? Alles, was dich verführen will, und was dich abbringen will von dem wahren, lebendigen Gott. Geistlich gesprochen will ich dir sagen, geh hinab zu dem Bach Kishon und töte, beseitige alles, was dich davon abhält, den Herrn ganz zu dienen. Räume den Götzendienst aus deinem Leben aus. Oder haben wir nicht in der Schriftlesung gelesen, dass der Apostel Paulus sagt in Kolosser Kapitel 3, tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind? Was meint ihr damit? Nämlich Unzucht und Unreinheit und Leidenschaft, böse Begierden und Habsucht, die Götzendienst ist. Ihr legt alles ab, Zorn und Wut und Bosheit und Lästerung, schändliches Gerede aus eurem Mund. Hinweg mit all dem, was den Herrn nicht ehrt. Wir müssen es konsequent hinaustun aus unserem Leben und nicht eine Sache davon soll übrig bleiben. Das Wort des Herrn ermahnt dich heute Abend zu Ganzhingabe, konsequent zu sein, entschieden zu leben für ihn und nicht auf zwei Seiten zu hinken, keine halbe Sache zu machen. Beseitige alles aus deinem Leben, was den Herrn nicht ehrt. Und jetzt sag mir, merkst du, dass du das tun willst? So merkst du, dass dein Herz dem Herrn zugewandt ist? Dass du dazu sagst, ja und Amen, der Herr ist mein Gott, ich möchte nichts dulden an Verführung in meinem Leben, ich möchte ihm ganz dienen, dann bitte ich dich, beachte Vers 37, der wichtigste Vers in diesem Abschnitt. Das Gebet von Elia, er sagt hier, antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist. Und jetzt hör mal genau hin. Und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Elias Gebet wurde erhört. Sie erkannten, dass Jahwe der wahre Gott ist und sie entschieden sich für ihn. Aber woran lag das? Antwort von Elia: Gott selbst hat ihre Herzen zu ihm, zu sich selbst, zurückgewandt. Mit anderen Worten, Gott hat ihr Herz bekehrt. Ich habe heute Abend viel von Entscheidung gesprochen. Ich habe dich aufgerufen dazu, dass du dich entscheidest für den Herrn mit deinem ganzen Leben. Aber alle meine Aufforderungen bringen doch nichts, wenn nicht der Herr dein Herz im Grunde bekehrt. Und ich flehe, bete und hoffe, dass er diese Wirkung in deinem Herzen heute Abend hat. Vielleicht bist du auch ein Christ, der aber in der letzten Zeit so ferne lebt vom Herrn, in so manchen Sünden lebt und sie duldet. Dann hoffe ich und bete ich, dass der Herr dieses Wort gebraucht, um dich zurückzuwenden zu ihm. Lasst mich schließen mit diesem Gedanken. Manche von euch werden jetzt vielleicht sagen, ich würde auch so ein entschiedenes Leben führen für den Herrn, wenn ich doch auch nur sehen würde, wie Feuer aus dem Himmel kommt und ein Opfer verzehrt. Lass mich dir etwas sagen. Unser Herr, unser Gott, hat etwas viel Größeres getan als das. Das beeindruckt dich, dass Feuer vom Himmel kommt und ein Opfer verzehrt? Der Herr hat etwas Gewaltigeres getan. Etwas, was diese Ereignisse auf dem Berg Karmel in den Schatten stellt. Elia opferte ein Tier und Feuer kam vom Himmel und verzehrte das Opfer. Was heißt das eigentlich? Es bedeutet, dass das Feuer Gottes eigentlich auf das Volk hätte kommen müssen. Auf das Volk, das Gott untreu war, das ihn mit Füßen getreten hat, das ihn verachtet hat, das ihm den Rücken zugekehrt hat. Stattdessen kommt das Feuer Gottes stellvertretend auf ein Opfer und verzehrt es ganz und gar. Das nennt man Gnade. Du sollst wissen, der Herr hat ein letztes großes Opfer gesandt, das dieses Opfer und dieses Ereignis auf dem Berg Karmel in den Schatten stellt. Es geschah nicht auf dem Berg Karmel, sondern auf dem Berg Golgatha. Gott hat seinen einzigen Sohn gesandt und dieser opferte sich am Kreuz. Und auch wenn es kein Mensch sah, so kam doch das Feuer des Zornes Gottes herab auf dieses Opfer. Das Feuer, das eigentlich auf dich und auf mich niederkommen müsste, der Zorn Gottes über die Sünde. Aber der Sohn hat uns vertreten und hat die gerechte Strafe auf sich genommen, auf dass wir nicht in das ewige Feuer Gottes gehen, sondern eingehen in das ewige Leben. Dieser Sohn Gottes hat sich ganz hingegeben für dich. Wirst du dich nicht auch ganz hingeben wollen für ihn? Wie lange noch willst du auf zwei Seiten hinken? Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zu dir zurückgewandt hast. Amen. Amen.
Lass uns aufstehen und beten. Herr Gott Allmächtiger, wie gewaltig bist du, wie groß sind deine Machttaten, was hast du getan damals auf dem Berg Karmel, als du das Unmögliche getan hast, als du bewiesen hast, dass du allein Gott bist und dass es gilt, dich zu fürchten, dich allein und dir allein zu dienen, dir allein zu leben, dir allein alle Ehre zu geben. Herr, wir flehen, dass auch wir neu Furcht im Herzen haben vor dir. Und dass wir von ganzem Herzen dir nachfolgen wollen. Herr, wir beten für die, die hier sind. Und die vielleicht meinen, sie sind Christen. Die vielleicht sagen, sie sind Christen. Die vielleicht ab und zu in eine Kirche gehen. Aber die doch hinken auf beiden Seiten. Die zwar mit ihrem Mund sagen, sie glauben an dich, aber mit ihrem Leben beweisen sie, dass sie es nicht tun. Herr, wir flehen, dass du ihnen wahren, rettenden Glauben schenkst. Dass sie sich abwenden von ihrem Selbstbetrug. Dass sie sich abwenden von der Liebe, die sie zu der Welt haben und zu all ihren Lüsten. Und dass sie sich wirklich ganz dir zuwenden. Wir beten für all die, die wahre Christen sind, Herr, und dennoch hinken, die dich mit ihrem Leben nicht so ehren, wie sie sollten. Herr, niemand von uns ehrt dich so, wie wir es tun sollten. Und so flehen wir, allmächtiger Gott, wende unsere Herzen wieder zurück zu dir, dass wir wirklich wieder von ganzem Herzen und mit ganzer Kraft und mit ganzem Verstand und mit ganzer Seele dir nachfolgen, dass wir dich anbeten und dich lieben, dass wir nicht nur sagen, Herr, Herr, aber gar nicht tun, was du sagst. Herr, vergib uns unsere Schuld. Vergib uns, dass wir nicht mit ganzem Eifer dir nachgefolgt sind, dass wir nicht mit aller Kraft gekämpft haben gegen die Sünde und sie getötet haben. Aber nun hilf, dass wir es tun. Herr, wir preisen dich für das größte Wunder, das du jemals getan hast. Für den größten Erweis deiner Macht und Liebe, als du selbst, Herr Jesus, auf dem Berg Golgatha das vollkommene, das ultimative Opfer vollbracht hast. Und all den Zorn, der auf uns hätte kommen müssen, auf dich genommen hast. Herr, und Kraft deines Opfers bitten wir, vergib uns unsere Sünden. Vergib uns, dass wir oft so wankelmütig sind, oft so halbherzig. Aber belass uns auch nicht, wie wir sind, Herr, sondern verändere uns, dass wir neu angespornt sind. Dass wir neu erfüllt sind mit Furcht und dir wirklich von Herzen nachfolgen und wirklich töten, was uns abhält davon. Dass wir keine Götzendiener sind in unserem Herzen, dass wir nicht geteilte Herzen haben, dass wir nicht lau sind und ausgespien werden aus deinem Munde, sondern dass wir wirklich tun, was du sagst, dass wir wirklich leben mit dir. Herr, nur du kannst das bewirken, nur du kannst unsere Herzen zurückwenden zu dir. Und wir flehen, dass du es tun mögest, um deiner großen Gnade willen, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Wir preisen dich und danken dir für all das, was du an uns tust, für deine große Gnade, deine große Liebe und deine große Langmut. Hilf, dass wir dir leben, Herr, und unser Leben für dich hingeben. So wie du dein kostbares Leben hingegeben hast für uns. Amen. Amen.